wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat und auch im Besonderen ein gesegnetes Abendmahl. Letzte Worte. Die letzten Worte eines Menschen haben oft eine besonders wichtige Bedeutung. Die Nachwelt erinnert sich an die letzten Worte berühmter Frauen und Männer. Und sie sind oft ein Ausdruck von dem, was diesen Mensch in seinem Leben ausgezeichnet hat. Oft sind letzte Worte gerichtet an die nahen, geliebten Menschen. Worte der Zuneigung. Aber ich habe hier auch noch einige Zitate mitgebracht von berühmten Persönlichkeiten. Was waren ihre letzten Worte? Der Sänger Bob Marley, seine letzten Worte waren: Mit Geld kann man Leben nicht kaufen. Oder Karl Marx, an seine Haushälterin gewandt, die ihn noch gefragt hatte: Herr Marx, was sind denn Ihre letzten Worte? Was soll ich aufschreiben? Er antwortete: Verschwinde aus dem Zimmer. Letzte Worte sind etwas für Narren, die noch nicht alles gesagt haben. Oder Leonardo da Vinci. Seine letzten Worte waren: Ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, weil mein Werk nicht die Qualität erreicht hat, die es hätte sollen. Oder vielleicht auch noch ein letztes Zitat von Otto Lilienthal, der Erfinder des Flugzeuges, in seinem letzten, kurz vor seinem letzten Versuch, oder ich glaube, er hat ja so einen Absturz erlebt und vermutlich waren es die Worte, die er gesagt hat, kurz bevor er gestorben ist. Er hat gesagt: Es müssen Opfer gebracht werden. Letzte Worte, die ein Ausdruck von dem sind, was die Menschen Zeit ihres Lebens beschäftigt und ausgezeichnet hat. Heute möchte ich mit euch über die letzten Worte von Jesus Christus nachdenken. Gefoltert und von Wunden übersät, verbrachte unser Erlöser seine letzten Stunden am Kreuz. Er war gequält von unerträglichen Schmerzen in diesem Todeskampf. Aber auch er hatte 7 letzte Worte am Kreuz. Und in diesen 7 Aussagen bezeichnet sich ganz deutlich das Wesen unseres Erlösers. Es kommt sein Wunsch zum Ausdruck, andere Menschen zu heilen. Es kommt seine Menschlichkeit zum Ausdruck, in dem, wie er gelitten hat. Es kommt aber auch seine Göttlichkeit zum Ausdruck, in seiner Autorität. Obwohl er selbst Heilung und Linderung seiner Schmerzen verzweifelt benötigt hätte, zeigt er in den ersten 3 Aussagen sein Mitgefühl und seinen Wunsch, für andere da zu sein, andere zu heilen und ihr Leid zu lindern. Das erste Wort spricht Jesus in dem Augenblick, als er von den Soldaten mit Nägeln an Händen und Füßen ans Kreuz geschlagen wird. Er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bittet um Gnade für diejenigen, die ihn ans Kreuz schlagen. Kann es ein stärkeres Beispiel geben für das, was er uns in der Bergpredigt gelehrt hat? Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Christus lehrt uns die Bereitschaft, Vergebung und Barmherzigkeit zu schenken. Vielleicht gerade dann, wenn sie nicht verdient ist. Wahrscheinlich sogar dann, wenn wir gar nicht um Vergebung gebeten worden sind, sollen wir vergeben. Auch die zweite Aussage des Erlösers zeigt sein Mitgefühl für andere. Gerade in einem Augenblick, wo er den Blick auf sein eigenes Leid hätte richten können. Er hängt zwischen diesen beiden Verbrechern und der eine verspottet ihn noch und sagt, wenn du der Christus bist, dann rette dich und uns gleich noch dazu. Aber der andere weist den ersten zurecht, indem er deutlich macht, diese beiden bekommen, was sie verdient haben. Aber Jesus ist unverdient am Kreuz. Und dieser Mann, der sich für die Unschuld Jesu einsetzt, er wendet sich an ihn und bittet, erschüttert, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Seine Bitte ist von einer besonderen Intimität geprägt. Er wendet sich an Jesus in einem Augenblick größter Schande und im Moment seines Lebens, die von der größten Not gezeichnet war. Man hätte diesen Mann leicht als wertlos abtun können, ein Verbrecher, ein Abschaum. Und der Gedanke, dass es für ihn zu spät ist, nur wenige Stunden vor seinem Tod, lag auf der Hand. Aber in seiner Antwort an diesen Übeltäter, der neben ihm litt, zeigt Jesus ganz deutlich, wie er auch zu uns steht. Wie er steht zu einer Menschheit, die genauso Übeltäter sind wie dieser gekreuzigte Verbrecher. Und er zeigt, wie weit er ist, wie bereit er ist, in seiner Gnade zu gehen. Der Heiland spricht sein zweites Wort, indem er sagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Nach dem Bericht des Lukas beginnt Jesus sein öffentliches Wirken in einer Synagoge in Nazareth. Und er liest aus der Schrift, dass er gekommen ist, den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen und den Gebundenen das Gefängnis aufzutun. Wie passend, dass er nun seinen sterblichen Dienst damit beendet, dass er jemandem die Freiheit verspricht, der körperlich an ein Kreuz gebunden ist und geistlich an die Sünde gekettet. Wie dieser Verbrecher neben Christus hing, so hängen auch wir in Fesseln von Sünde und Schuld und Hoffnungslosigkeit vielleicht. Und genauso wie er ihn befreit hat, so kann er auch uns befreien. Wir haben neben uns einen barmherzigen Gott und Retter, der uns heilen möchte, der uns befreien will. Und selbst wenn wir oder andere beurteilen würden, es ist zu spät. Für den oder für die ist es zu spät. Bei Gott ist es niemals zu spät. Wenn wir uns ihm zuwenden, Erlösung zu empfangen und uns das Leben schenken zu lassen. Jesus blickt vom Kreuz hinab und er sieht seine Mutter, Maria, und den Jüngling, den er liebte. Und er spricht sein drittes Wort zu diesen beiden. Zuerst an Maria gewandt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und dann richtet er sich an den jungen Johannes und sagt, siehe, das ist deine Mutter. Selbst im größten Leid hat Jesus noch wahrgenommen, was seine Mutter für Bedürfnisse hat. Er hat an ihre Zukunft gedacht in diesem Augenblick. Was für ein schönes Beispiel für die Erfüllung des fünften Gebotes, in dem es heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das hat Christus sogar noch am Kreuz getan. Und er inspiriert uns, dass auch wenn wir leiden, wenn wir vielleicht in einer schwierigen Situation sind, dass wir nicht ständig in diesem Leid auf uns selbst blicken, sondern dass wir auf unseren Nächsten schauen. Dass wir uns anderen zuwenden, für andere da sind. Und das kann für uns selbst zur Rettung werden. In diesen ersten drei Worten Jesu bezeugt er seinen Wunsch, andere zu heilen, indem er den Soldaten vergab, den gekreuzigten Verbrecher tröstete und ihm Hoffnung auf das ewige Leben schenkte und indem er seine Mutter ehrte und ihre Zukunft in gute Hände gab. Er begegnete den Menschen dort, wo sie waren, und er möchte auch uns dort begegnen, wo wir gerade stehen. Egal, was wir auf dem Herzen tragen, egal, was uns beschäftigt, er möchte uns heilen. Er möchte uns Hoffnung geben. Er möchte uns eine Zukunft schenken. In den nächsten beiden Aussagen werden wir daran erinnert, dass Jesus zwar der Sohn Gottes ist, dass sein Vater der unsterbliche Gott ist, aber dass er zugleich auch der Sohn einer sterblichen Frau gewesen ist. Im Todeskampf am Kreuz zeigt sich Jesus von seiner menschlichen Seite. Als Christus durch diesen Blutverlust und durch die Schmerzen im Schock an diesem Kreuz hängt, schreit er mit ausgetrockneter Stimme das vierte Wort. Mich dürstet. Es war nicht allzu lange her, dass Christus zu einer Frau an einem Brunnen gesagt hat, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und jetzt dürstet es Christus. Er erleidet diesen schrecklichen Durst, damit wir das kühle und erfrischende Wasser trinken können, das ihm verwehrt bleibt. Als er kurze Zeit später mit einem Speer an der Seite verwundet wird, ergießt sich ein Schwall Wasser aus seinem Inneren. Und das ist ein starkes Sinnbild dafür, dass sein Tod für uns die Quelle des Lebens geworden ist. Als der Zeitpunkt seines Todes näher rückt, ruft Jesus mit lauter Stimme in die Finsternis hinein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein fünftes Wort am Kreuz. In seiner schwersten Stunde muss Christus die ganze Last der Sünde der Welt tragen, ohne den Beistand seines Vaters zu spüren. Er war darin alleine. Während er noch kurze Zeit zuvor seinen Jüngern versprochen hat, ich lasse euch niemals allein. Siehe, ich komme zu euch. Er versprach ihnen Trost. Er versprach ihnen den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist, sodass wir in keinem Augenblick des Lebens, noch nicht einmal in der finstersten Stunde, noch nicht einmal im Augenblick unseres Todes alleine sein brauchen. Im Psalm 23 spricht David über dieses Tal des Todesschattens. Und er sagt, selbst dort unten bist du Gott bei mir und tröstest mich. Jesus Christus ist durch dieses Tal des Todesschattens gegangen, ohne dass irgendjemand an seiner Seite gewesen wäre in diesem Moment. Er alleine hat das auf sich genommen. In dieser Aussage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sehen wir die menschliche Seite unseres Erlösers. Wir sehen ihn in seinem oder eigentlich in unserem Leid. Und wir können uns in diesem Augenblick mit Christus verbinden, weil wir wissen dürfen, er hat diesen Schmerz für uns überwunden. Und er weiß, wie er uns vollkommen heilen kann. Schließlich, als sich das Ende des Lebens von Christus nähert, erkennen wir in seinen letzten beiden Worten seine Göttlichkeit. Er leidet als der Sohn Gottes, als Mensch am Kreuz, aber zugleich hat er die Macht und die Kontrolle nicht verloren in diesem Moment. Er vollbringt aus eigenem Willen das stellvertretende Opfer. Er spricht unter Qualen sein sechstes Wort. Es ist vollbracht. Zu Beginn seines Wirkens hatte Jesus gelehrt, dass es sein Ziel war, dem Willen dessen zu gehorchen, der ihn gesandt hat. Und das Werk zu vollenden, das der Vater ihm aufgetragen hat. Obwohl sich die Erde und die Hölle gegen Christus verbündet haben, obwohl er durstig und verlassen und von Schmerzen gequält war, hat er das Werk vollendet, zu dem ihn sein Vater gesandt hat. Und so können wir darauf vertrauen, dass auch wenn in unserem Leben alles außer Kontrolle gerät, Christus am Ende den Sieg behält. Dass er die Kontrolle nicht verliert. Und schließlich, in der siebten Aussage, unmittelbar vor seinem Tod, ruft Jesus die Worte: Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Und vielleicht ist das Schlüsselwort dieser siebten und letzten Aussage das Ich. Ich begebe mich in deine Hände, Vater. Dieses Ich weist auf das persönliche Handeln unseres Erlösers hin, dass er sein Leben freiwillig und bereitwillig aufgegeben hat, aus eigenem Wunsch und aus eigener Entscheidung. Und beachtenswert ist auch, er spricht Gott ganz offen als Vater an. In den ersten Worten, die von Jesus bezeugt sind, aus dem Lukas-Evangelium, im Alter von nur 12 Jahren, als er dort im Tempel ist und von seinem Vater und seiner Mutter, seiner irdischen Mutter und seinem irdischen Vater gefragt wird, was er da tut, sagt er: Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und damit meint er ja nicht dieses Gebäude. Er sagt, ich muss in dem leben. Ich muss ganz und gar in dem Willen Gottes aufgehen und in dem Auftrag, den er mir für dieses Leben gegeben hat. Und nun steht Maria, seine Mutter, unten am Kreuz und bezeugt die Antwort auf diese Frage damals. Sie bezeugt, dass Jesus wahrhaftig das Werk vollendet hat, zu dem ihn sein Vater gesandt hat. Und dass Jesus sich selbst freiwillig ganz und gar Gott hingibt. Er vertraut sich so sehr an, dass er für Gott und mit Gott sogar in den Tod geht. Und wir? Wie weit geht unsere Bereitschaft, Gott zu vertrauen? Wie weit geht unser Wille, uns unter den Willen Gottes zu stellen und seinen Plan für unser Leben zu erfüllen. Denn Gott, der uns erlöst hat, hat mit jedem von uns einen Plan. Und er hat einen Willen für das Leben von jedem von uns. Wenn Jesus den Willen des Vaters nicht erfüllt hätte, dann wären wir alle verloren. Aber er hat Gott vertraut und sich ihm hingegeben. Wenn wir über die letzten 7 Worte Jesu am Kreuz nachdenken, dann können wir verschiedene Seiten von Christus erkennen. Wir sehen ihn als diesen heilenden Retter, der selbst in seinem eigenen Todeskampf noch für andere da ist, ihnen Barmherzigkeit und Trost und Vergebung zuspricht. Ein heilender Retter. Wir sehen Christus als einen menschlichen Retter, der all unsere Ängste und all unser Leid nachempfinden kann, der mehr erlitten hat, als wir jemals erleiden müssen. Ein menschlicher Retter. Und zugleich sehen wir in ihm auch einen göttlichen Retter, der uns in all unseren Lebenslagen helfen kann, weil er die Macht hat, weil er allmächtig ist und niemals die Kontrolle verliert, weil er allgegenwärtig ist, in jedem Augenblick, an jedem Ort auf dieser Welt. In diesen 7 einfachen, aber ergreifenden Aussagen, die Christus in den letzten Momenten seines Lebens macht, in dem Augenblick, wo er selbst das größte Leid erlitten hat, sehen wir vielleicht am deutlichsten sein Wesen. Jesus Christus ist der Messias. Er ist unser Erlöser, der gekommen ist, um für uns zu sterben. Und der gekommen ist, um uns zu sich zu ziehen und alle zu retten, die sich ihm zuwenden. Und heute, im Abendmahl, haben wir wieder die Gelegenheit, uns bewusst diesem herrlichen und liebevollen Erlöser zuzuwenden. Wir dürfen sinnbildlich sein Leben in uns aufnehmen. Wir dürfen sinnbildlich sein Blut, das er vergossen hat, in uns zu einer Quelle des ewigen Lebens werden lassen. Und wir dürfen uns durch dieses Abendmahl, aber auch durch das, was wir daran erinnern, durch Christus verändern lassen, sodass wir immer mehr ihm gleichgestaltet werden, dass wir auch, wenn es darum geht, wenn wir in solche Prüfungen und Herausforderungen geraten, dass auch unser Charakter und unser Wesen sich zeigen darf, in dem, wie wir mit anderen umgehen, in dem, wie wir unser Vertrauen in Gott setzen, in dem, wie wir uns hingeben. Was werden deine letzten Worte sein? Vielleicht dürfen auch in unseren letzten Worten dieses Vertrauen und diese Liebe zum Ausdruck kommen, die Christus uns geschenkt hat. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle. Amen.